Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Spotlight. Mein Name ist Hans-Georg Büschelberger, Business Coach und Partner von Action Coach. Und heute bei mir zu Gast im Interview ist Thorsten Becker, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Carbonauten GmbH. Vielen Dank, Herr Becker, für Ihre Zusage zum Interview. Und dann erzählen Sie doch unseren Zuschauern mal, was machen die Carbonauten?
Ja, vielen Dank, Herr Büschelberger. Was machen die Carbonauten? Wir sequestrieren CO2 aus der Luft, beziehungsweise das macht die Natur. Dann ist es unumstritten, dass es nicht reicht, nur CO2 zu reduzieren, indem man eben erneuerbare Energien einsetzt, sondern die Wissenschaft ist sich einig, dass wir CO2 aktiv aus der Luft entziehen müssen. Und das macht am besten aus unserer Sicht die Natur. Die ist wie immer der beste Ingenieur, Ingenieurin. Das machen die Pflanzen, die Photosynthese, indem nämlich das Kohlendioxid von Pflanzen aufgenommen wird und über die Photosynthese zu Kohlenstoff in einer massiven Form umgewandelt wird. So ein Baum hat etwa 50% Kohlenstoffanteil. Wenn der Baum jetzt am Lebensende verrotten würde, dann würde das CO2, Lachgas, Methan wieder freigesetzt, also im natürlichen Kreislauf. Und wir unterbrechen diesen Verrottungsprozess, indem wir diese holzigen Materialien, und es handelt sich in unserem Fall immer um Reststoffe, deswegen fällt kein Baum, indem wir die karbonisieren. Also wir legen quasi das Kohlenstoffskelett frei in einem Verfahren, das ist ein altbekanntes Verfahren, die Pyrolyse. Wir haben das allerdings sehr effizient weiterentwickelt. Und dann hat man am Ende drei Produkte in unserer Fabrik. Das ist einmal der Kohlenstoff, dabei entsteht ein hochinteressantes Öl da aus den Teeren der Pflanzen. Wir haben ein Gas und mit diesem Gas beheizen wir dann diese Anlagen, sodass wir da klimaneutral Fabriken betreiben. Kohlenstoff aber an sich ist noch kein Produkt, das ist nur schwarz. Und wenn ich es jetzt thermisch nicht verwerte, sondern eben einspeichere im Boden, im Beton oder auch in Kunststoffen, dann habe ich pro Tonne Kohlenstoff etwa 3 Tonnen CO2-Äquivalent eingespeichert. Und so holen wir das CO2 über die Pflanzen, über den Prozess in Produkte rein. Das Interessante ist bei uns, dass die Produkte, die wir erzeugen, das sind Halbzeuge für die Industrie, das sind zum Beispiel Granulate für die Kunststoffindustrie, das sind aber auch Pulver und andere Granulate, die können dann direkt eingesetzt werden, ohne dass da in den Prozessen der konventionellen Industrieverfahren etwas verändert werden muss. Wir verbessern dadurch die Eigenschaften, wir senken die Preise. Weil am Tagesende geht es immer nur um den Preis. Ja, also wir wollen ja alle die Welt retten, aber am Tagesende, die Industrie ist einfach an einer Ökonomie interessiert. Und das geht eben Hand in Hand. Also wir können letztendlich, haben ein System geschaffen, das Emissionen und Kosten senkt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, da entsteht, also Pyrolyse ist, ich würde jetzt mal sagen, so aus meinem Halbwissen heraus, das ist im Prinzip wie so ein Verkokungsprozess eigentlich, wenn man so will.
Genau, sie nehmen einfach, sie machen bei sich im Garten ein Loch, schmeißen da Grünzeug rein, zünden das an oder ein bisschen Holz, machen Deckel drauf oder Erde und dann beginnt dieser Karbonisierungsprozess. Das heißt also hohe Temperaturen ab 400 Grad ohne Luftsauerstoff. Dann wird eben dieses Kohlenstoffskelett freigesetzt, dann entsteht das Gas, dann entsteht das Öl und dann haben sie nach ein paar Stunden haben sie eine Grillkohle. Ja. Was gut ist, das wieder in Frage zu stellen. Aber tatsächlich ist Pyrolyse etwas, was schon die Menschen seit Hunderten, wenn nicht sogar Tausend von Jahren machen, wenn man eben Pflanzenkohle herstellt. Ja, die Kühlerei, die haben das nicht. Also das ist technisch oder physikalisch nicht anders machbar. Wir haben es natürlich technisch jetzt maximal effizient gemacht und vor allem in einer industriellen Dimension, die es so bisher nicht gibt.
Und die Gesamt-CO2-Bilanz, ich meine, Sie verbrennen ja die Gase, um diesen Prozess dann auch zu beheizen. Das heißt, da entsteht ja im Zweifel auch wieder CO2, aber die Gesamt-CO2-Bilanz ist dann negativ, wenn man so
Negativ.
will.
Genau, das Gas ist, da haben Sie recht, das ist ein Schwachgas, das nutzen wir, um die Öfen zu beheizen. Da brauchen wir aber nur relativ wenig Gas davon. Also wir haben so Abgaswerte wie ein kleines Biomassekraftwerk, also wirklich in Dimensionen natürlich kleiner. Da ist auch ein bisschen Kohlenmonoxid, Kohlendioxid drin, das sind so die Abgase, das ist eine spezielle Mischung, aber nichts Gefährliches und das ist tatsächlich aus der Biomasse und deshalb auch klimaneutral. Aber da wir sehr viel Energie übrig haben, das sind so etwa 90%, können wir mit der kleinsten Fabrik etwa ja, so 30.000 Megawattstunden in ein Wärmenetz zum Beispiel einspeisen. Das kostet
Okay.
uns nichts und den Verbraucher oder die Fabrik kostet es ein paar Euro. Also das ist eine sehr schöne Möglichkeit, Wärme zu erzeugen. Wir haben hier 850 Grad im Prozess und deshalb ist unsere Wärme nicht nur klimaneutral, sondern eben auch besonders, weil mit einer Windkraft und einer PV können Sie natürlich Strom erzeugen, aber daraus Wärme zu gewinnen, macht wiederum ökonomisch wenig Sinn. Also haben Sie hohe Verluste. Und deshalb ist unsere Prozesswärme super interessant für Industriegebiete oder auch für eine Wärmeversorgung einer Stadt. Und das sind schon auch Dimensionen, wie gesagt, die 30.000 Megawattstunden, das ist schon nicht ganz klein. Ja, und das sind kleinste Fabriken. Also in den größeren Fabriken liegen wir dabei weit über 100.000 Megawattstunden, 200.000 vielleicht mal und 300.000. Das ist schon signifikant dann.
Das heißt also, Ihre Kunden sind im Prinzip dann in Anführungszeichen Energieversorger beziehungsweise Kommunen, die autark werden möchten.
Auf der Energieseite ja, da haben Sie recht. Das ist zum Beispiel wir arbeiten hier mit drei, vier sehr großen Konzernen zusammen, die Interesse haben, ihre Fabriken zu dekarbonisieren. Und da ist natürlich die energetische Versorgung immer etwas. Oftmals betreiben die Blockheizkraftwerke mit Erdgas. Da könnten wir unser Gas einspeisen. Also da kann man so eine Fabrik, auch Dampfprozesse zum Beispiel, natürlich klimaneutral machen, ohne großen Aufwand. Aber auch, wie gesagt, Sie haben es richtig gesagt, Versorger, regionale, lokale Versorger. Aber das jetzt nur mal auf der Energieseite. Unsere richtigen Kunden sind natürlich diejenigen, die dann auch diese Granulate, hier zum Beispiel für diesen Koffer hinten, das sind Spritzgussgranulate oder auch Betone, verarbeiten. Da liefern wir dann entsprechend die Halbzeuge, die dann gebrauchsfertig sind und dann eben viele Vorteile haben.
Ja, klingt ja auch nach einer absoluten Erfolgsgeschichte und ist ja auch eine visionärer Unternehmensziel. Wer hat Sie denn oder wer inspiriert Sie denn oder hat Sie dazu inspiriert, sich in diesem Bereich ein Unternehmen zu entwickeln, ein Unternehmen aufzubauen? Ich habe gesehen, Sie haben ja, glaube ich, vorher auch schon eine Agentur Ihr eigen genannt. Was hat das getriggert? Wer hat Sie da inspiriert, diese Idee aufzugreifen?
Ja, wie bei vielen, die so ein Unternehmen gründen, ist natürlich so die Kindheit, die Jugend entscheidend, glaube ich, und die Ausbildung. Also ich bin schon immer sehr naturverbunden gewesen. Ich habe auch im Wald gearbeitet in meinen Ferien und ich habe vor dem Studium habe ich eine Schreinerlehre angefangen und habe dann Produktdesign studiert, also Produktdesign im Sinne industrielle Produkte zu entwickeln, die kostengünstig sind, die eine hohe Nachhaltigkeit haben. Das habe ich mir schon vor 25, 30 Jahren überlegt gehabt und habe dann hier mit der Idee, Material durch Wissen zu ersetzen, für schwäbische, süddeutsche Unternehmen gearbeitet, hatte da eine Agentur, wie Sie es richtig sagen, in der Produktdesign, Produktentwicklung, also weniger nur die äußere Hülle, sondern auch tatsächlich, wozu brauche ich ein Produkt, wo kommt es her, was mache ich damit und wo geht es hin? Und als ich dann 2013 ich fand es ganz gut, es hat Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht so die Lebenserfüllung. Und als ich dann 2013 den Christoph Hiemer kennengelernt habe, den Co-Gründer, der kam aus dem Wasserenergiebereich, hat dort 20 Jahre lang, war dort auch mit seinem Vater einer der Pioniere in Deutschland. Kam dann eben auf dieses Karbonisierungsthema, weil er gesagt hat, Biomasse zu verbrennen macht wenig Sinn, eher in einer Kaskade zu nutzen. Und er hat dann auch 2013 eine Firma gehabt in Ülitz bei Schwerin, die Green Carbon, und dort war er geschäftsführender Gesellschafter. Und die haben 3000 Tonnen Kohlenstoff hergestellt mit einem ähnlichen Verfahren, wie wir es heute haben. Und das haben wir aber nochmal deutlich weiterentwickelt, weil da maximal auch eine Effizienzsteigerung drin war. Das haben wir sofort erkannt. Ja, und dann kamen wir so über das Thema Kohlenstoffe für die Landwirtschaft. Das waren so damals also 2017, Terra Preta hatte man dann schon mal gehört. Das haben die Indios mal im Amazonas entwickelt vor 900 Jahren. Das ist ein Superdünger, laut Professor Harald Lesch, der eben eine regenerative Landwirtschaft zulässt, mit hoher Wasserspeicherfähigkeit, mit Nährstoffspeicherfähigkeit und einer CO2-Senke, weil der Kohlenstoff im Boden nicht verrottet. Das ist eben ganz wichtig. Und dann kamen wir eben auf die Idee, das auch mal in Kunststoffen zu probieren. So fein aufzuarbeiten, dass es eben in Kunststoffen machbar ist. Und das hat gut funktioniert. 2019 haben wir ein Patent angemeldet. Ja, und das hat uns dann motiviert, in die Baustoffe zu gehen. Also wir haben uns dann überlegt, wo können Kohlenstoffe in den wichtigen Lebensbereichen, Lebensmittel, wohnen, bauen und Materialien eingesetzt werden. Und so arbeiten wir letztendlich diese Lebensbereiche ab und stoßen immer wieder auf neue Ansätze, bis hin zum Graphen, Graphit für Polymerbatterien oder auch Lithium-Ionen-Batterien, Natrium-Batterien. Da braucht man immer Kohlenstoffe. Ja, und das ist natürlich auch immer sehr zukunftsgerichtet. Das heißt, eine sehr einfache Technologie, ein sehr einfaches Produkt, dann aber auch eines Tages den hochwertigeren Anwendungen in eine ganz neue Dimension der Innovation reinzubringen. Ich bin ein neugieriger Mensch, ich glaube, daran liegt es auch. Und ich bin Physik, ich mag Physik, mich interessiert Chemie, auch wenn ich da wenig Ahnung habe, aber ich merke, das ist unheimlich wichtig für unseren Lebensbereich. Also die Chemie ist eine der wichtigsten Dinge, da basiert eben vieles darauf. Und da haben wir auch ein tolles Produkt, das ist das Pyrolyseöl. Das, wo auch die, das eben das aus dem Teern der Pflanzen besteht, dass das fällt bei uns im Verhältnis 1 zu 1 an. Also so eine Anlage, die kleinste macht so etwa 6000 Tonnen Kohlenstoff, dann aber auch 6000 Tonnen von diesen Ölen. Und da ist natürlich wieder super interessant die chemische Industrie, weil die das, wie gesagt, vor dem Erdölboom waren das die Quelle für Kunststoffe, war das für pharmazeutische Produkte. Da hat eben viel die Chemie mitgearbeitet. Und dieses alte Wissen decken wir auf und bringen es in einen neuen Kontext. Also ich bin einfach ein furchtbar neugieriger und abenteuerlustiger Mensch. Ich mache gerne Fehler, ja, um daraus zu lernen. Und ja, das gilt dann aber auch für das gesamte Unternehmen.
Ist eine gesunde Einstellung. Aber ich muss sagen, es ist absolut faszinierend, Ihnen zuzuhören, weil also auch also das eigentliche Konzept, es klingt eigentlich vergleichsweise simpel, aber die Anwendungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, die sind ja so vielfältig. Das ist ja wirklich dazu prädestiniert, irgendwie ein komplettes Umdenken auch stattfinden zu lassen. Insofern drücke ich mal den Carbonauten ganz fest die Daumen, dass es weiter nach oben geht. Bringt mich aber auch zu meiner nächsten Frage. Es geht ja nicht immer kontinuierlich nach oben. Und Unternehmertum ist ja nicht immer von einem ganz geraden Weg geprägt. Was war denn so für Sie die wichtigste Erkenntnis, die Sie als Unternehmer lernen mussten, wo Sie vielleicht am Anfang, die Sie vielleicht am Anfang nicht so auf dem Radarschirm gehabt haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eine Antwort dazu. Wir sind jetzt sehr stark in China aktiv, weil wir es in Deutschland nicht hinbekommen. Und jetzt zurückkommend auf Ihre Frage, letztendlich habe ich festgestellt, dass es eine Zeit lang ein Erkenntnisdefizit gab. Ich sage jetzt mal bis zu Mitte letzten Jahres, als man gemerkt hat, so geht es nicht weiter, so können wir in Deutschland Geschäftsmodelle, die eben fast alle ausschließlich auf CO2-basierten Produkten und fossilen Produkten basieren, nicht weitermachen. Warum? Weil uns die Chinesen rechts überholen werden. Die Amerikaner große Mengen in solche Startups, in solche Unternehmen investieren, relativ geringe Hürden, während wir hier in Deutschland große Probleme haben, eine Brandschutzwand bei uns in der Fabrik aufzustellen. Da haben wir eine Genehmigungsphase von 2 Jahren gehabt für eine ganz einfache Gipskartonwand. Ein Wahnsinn.
Ja,
Hölle.
okay.
In 1,5 Jahren werden wir jetzt in China, in der Mitte von China, in Xianning, in der Provinz Wuhan, werden wir eine Fabrik innerhalb von 1,5 Jahren realisieren, die größte der Welt. Das ist der Unterschied zwischen Deutschland. Ich will jetzt nicht negativ gegen Deutschland, aber das ist eben die Tatsache, wenn Sie kein LNG-Terminal oder eine Chipfabrik haben oder eine Elektro Fahrzeugfabrik machen wollen, dann haben sie da eben massive Hürden und sie kriegen kein Kapital. Und das ist das, was ich an Erkenntnis mitnehme, dass Deutschland ja mal sehr stark war in den Bereichen der Hardwareentwicklung. Also nach wie vor sind ja, ist der deutsche Maschinen- und Anlagenbau sicherlich einer der besten der Welt mit den Japanern zusammen. Chinesen sind mittlerweile auch gut geworden, aber das kennen wir immer noch und das haben wir vergessen. Also gerade auf der Investorenseite, auf Unternehmerseite scheint das in Vergessenheit geraten zu sein, dass das mal ein Ferdinand Porsche hieß er, glaube ich, ein Franz Haniel, ein Carl Zeiss gab, eine Margarete Steiff. Das sind alles Menschen, die haben Hardware entwickelt. Und wenn du da Geld willst als Startup, dann ist das, tun sich alle Startups fast damit schwer oder sie lassen unheimlich federn. Und das ist etwas, was ich sehr bedauere, weil letztendlich die Welt nicht über KI gerettet wird, sondern wir müssen im Hardware-Bereich etwas tun. Wir müssen Prozesse, Anlagen entwickeln und das ist so ein bisschen, also eine PowerPoint reicht heute nicht, um die Welt zu retten. Und das
Ist
ist auch für
richtig.
die Gegenseite, ne? Also ich erlebe auch viele Präsentationen von Vorständen und anderen Multiplikatoren. Es ist ich sehe da viele Absichtserklärungen, aber da ist dann auch noch ein Handlungsdefizit. Also jetzt hat man das Erkenntnisdefizit einigermaßen geschafft und jetzt gibt es auch ein Handlungsdefizit, weil ich frage mich natürlich, wo kommt der ganze grüne Wasserstoff her? Dass wir herstellen können für 2 € das Kilogramm aus unserem Verfahren heraus. Ja, das reicht eben nicht, um Investoren anzulocken. Und das ist schon dann immer wieder erstaunlich. Das ist.
Mal
Aber.
ab. Ja, ich sage mal so, ich höre das verschiedentlich. Ich unterhalte mich ja durchaus auch mit Startups. Und da höre ich halt durchaus regelmäßig nach dem Motto, ja, also die Finanzierungsrunden sind halt durchaus schwierig und es ist manchmal sehr mühsam, da Leute zu begeistern. Andererseits, wenn ich mir dieses Thema jetzt, was wir gerade besprechen, hier anhöre, dann müssten Ihnen die Leute die Türen einrennen. Aber mal abgesehen von diesen Schwierigkeiten, ein entsprechendes Funding zu generieren, was war denn sonst so für Sie ein unternehmerisches Problem der letzten Jahre, was Sie wirklich überwinden mussten?
Also sicherlich braucht es eine gute Unternehmenskultur, um Mitarbeiter an Bord zu holen, aber auch um Kunden zu gewinnen, um Partner zu gewinnen. Das braucht mehr als jetzt nur irgendwie ein Geschäftsmodell. Muss man eine Kultur dahinter setzen, was natürlich aufgrund jetzt unserer speziellen Situation, dass unsere Fabrik in Eberswalde bei Berlin in Betrieb genommen wird. Und wir sitzen aber hier bei Ulm, natürlich bei Ulm, also Fußballaffine kennen den FC Heidenheim, wir sind die Nachbarstadt. Da natürlich eine Kultur aufrechtzuerhalten in so einer jungen Phase ist nicht so ganz einfach. Da kam dann auch die Corona dazu, dann ging das alles auseinander, dann mussten wir ein paar Leute entlassen. Also all die Dinge, die dann auch natürlich auch mit der Finanzierung zusammenhängen, das hat ja auch was mit Liquidität zu tun. Können wir Gehälter zahlen und so weiter? Da gibt es Phasen, die sehr eng sind und auch noch nachwirken. Das dann auch zu stemmen, das ist natürlich jetzt bei einem etablierten Unternehmen deutlich leichter, das dann auch eine Reputation hat, das bankable ist, das ein Rating hat. Das ist natürlich bei uns ein Unternehmen, das jetzt ab Februar auf den Markt geht. Also wir haben unsere Produktion jetzt soweit endlich hinbekommen, dass wir eben mit diesen Produkten auch in die Märkte gehen, in die Umsätze gehen können. Und das Diese Dinge hängen natürlich miteinander zusammen. Also das gesamte Unternehmenskosmos ist ja nicht nur irgendwie Umsätze machen, sondern da gibt es ja auch vor allem dieses Humankapital. Wie hole ich die Guten? Wie erkenne ich das, die auch nicht zu mir passen und wo man sich dann auch trennen muss? Das sind so eigentlich so die Aufgaben. Und ansonsten natürlich immer wieder Gesetze, Vorschriften, Hürden, Behörden. Ja, also das sind schon so, ist eher eine Mixtur. Aber ich glaube, das ist ungewöhnliches.
Okay. Die Anlage in Eberswalde, das ist jetzt etwas, was Sie betreiben oder hat das eine Kommune oder eine Gemeinde oder ein Unternehmen in Auftrag
Die
gegeben?
Frage ist richtig, wir verkaufen keine Technologie, sondern wir sind der Betreiber, wir sind der Entwickler der Fabriken und der Betreiber, weil diese Technologie, die wir haben, die ist aus unserer Sicht vielleicht die beste der Welt aktuell. Wir sind aber offen, wir können an so einem Standort auch andere Dinge machen. Und letztendlich geht es bei uns darum, dass wir in der Wertschöpfung maximal tief sind. Und das kann ich nur selber machen. Ja, also breites Spektrum, niedrige Preise, große Mengen. Das macht ja schon Lidl und Aldi und andere Unternehmen wie Amazon, die sehr breit aufgestellt sind. Oder auch ein Tesla, der macht ja nicht nur Fahrzeuge, der hat eben auch Batterien, der hat ja Systeme, der baut jetzt Raketen. Diese tiefe Wertschöpfung, die immer aus einem Kern herauskommt, die behalten wir bei uns. Das macht
Okay.
Sinn, weil das muss man auch können. Also nicht so, dass wir nicht abgeben wollen. Wir denken natürlich darüber nach, ob wir zukünftig auch lizenzieren und Franchise-Systeme aufbauen, weil wir müssen die Skalierung natürlich, das sind Investment so bei einer größeren Fabrik zwischen 20 und 40 Millionen Euro, nicht so viel, das, was hinten rauskommt. Trotzdem muss man das stemmen, wenn man das parallel macht in einem modularen System, Copy and Paste, dann ist auch so ein Franchise mal interessant, aber wir müssen natürlich auch die Prozesse selber im Griff haben, ja. Weil solche Anlagen können auch falsch bedient werden und dann hat man hinten raus Probleme. Und deshalb haben wir uns entschieden, eine sehr tiefe Wertschöpfung anzustreben, bis eines Tages zu Endprodukten und vielleicht auch im Inputmaterial, dass wir Land kaufen, Wälder betreiben aus den, oder auch Landwirtschaft, regenerativ Menschen eine gute Chance geben, eine tolle regenerative Landwirtschaft zu betreiben, Forstwirtschaft, aus denen wir dann wieder die Biomassen gewinnen. Also da sind wir sehr idealistisch in die Tiefe Anfang der Wertschöpfung, aber auch ins Ende unterwegs. Und das wird auch relativ schnell gehen. Das ist immer sehr, sehr straight.
Okay. Das heißt also, dieses Geschäftsmodell ist eigentlich jetzt nach und nach solche Anlagen, so wie sie in Eberswalde stehen, eben ja eigentlich ja weltweit, wenn man so will, zu positionieren,
Genau, also in
zu
China,
betreiben.
genau, in China haben wir jetzt die Grundsteinlegung gehabt November war das, jetzt im Februar wird der Spatenstich sein. Dort ist ein Investment von insgesamt knapp 40 Millionen Euro. Wir verkaufen 10% dieser einen Fabrik, das ist ein SPV, also ein einzelnes Projekt, an die Stadt Chibi für 15 Millionen Euro. Und dann haben wir gestern die Zusage einer der größten Banken von China bekommen, ABC, dass sie bereit sind, 70% der Finanzierung zu übernehmen. Auch in einem sehr hohen Betrag insgesamt über China ausgebreitet, also nicht nur in einer Fabrik, sondern wirklich über fast schon Dutzende. Und das macht es natürlich super attraktiv zu sehr niedrigen Zinsen und natürlich auch mit einem riesigen Netzwerk. Die Chinesen haben sich als Ziel gesetzt, die führende Nation bei grünen Technologien zu werden und auch selber klimaneutral zu werden. Und diese Einparteiendiktatur, die macht es dann auch möglich. Die setzen das durch. Und das hat dann eben auch mal seine guten Seiten. Ja. Während wir hier über Wärmepumpen diskutieren, bauen die Chinesen in der gleichen Zeit 10 Werke für Wärmepumpen, machen die größer. Und die machen es mittlerweile auch qualitativ gut. Ja. Und auch die Rahmenbedingungen sind mittlerweile für uns zumindest ziemlich gute und sehr faire. Also wir haben natürlich auch unsere Leute dort sitzen, die, also wir überlassen jetzt nicht alles den Chinesen, aber das muss man deshalb auch natürlich, wie Sie sagen, global anwenden, weil wir die Biomassen dort haben, weil wir die Größen, weil wir den Bedarf der Märkte sehen. Und das gilt, gleich gilt für Nordamerika, Südamerika, tendenziell auch mal für Afrika.
Wo sehen Sie denn so oder wo wünschen Sie sich denn Ihr die Carbonauten so, sag ich mal, in 5 bis 8 Jahren?
Ja, der größte Anbieter zu sein, aber nicht aus Egoismus, sondern wir wollen, und das werden wir auch schaffen, wir haben einen relativ guten Plan. Wir sprechen hier im Bereich von durchaus in Richtung Gigatonnen re zu reduzieren. Das ist ein bisschen komplexe Geschichte. Wir haben ja jetzt alleine dieses Jahr wieder 37 oder letztes Jahr 37 Gigatonnen, also Milliarden Tonnen CO2 produziert als Menschheit, zusätzlich zu dem, was schon da ist. Und wenn man da in Richtung Gigatonnen geht, dann geht es natürlich nicht nur über die Kohlenstoffe, sondern auch über die Hebel. Wenn ich den da hinten sehe und der hat 50% Kohlenstoff, bedeutet das, 50% des fossilen Polymers muss ich gar nicht mehr dafür verarbeiten. Das heißt, ich muss gar nicht mehr das Erdöl irgendwo in Saudi-Arabien, Iran oder anderen freundlichen Ländern zukaufen, transportieren, raffinieren, sondern ich ersetze hier ganz große Mengen. In der Landwirtschaft ersetze ich teilweise chemische Produkte, Dünger und Spritzmittel. Das heißt, hier habe ich eine CO2-Senke. Und deshalb kann man das, wenn man das kumuliert betrachtet, und das kann man auch tatsächlich transparent entwickeln, kann man im Gigatonnenbereich tatsächlich etwas tun. Und dann hat man die Aufmerksamkeit und dann hat man die Größe und dann kann man die Dinge beeinflussen. Das ist, es hat nicht was mit der Wirtschaftlichkeit zu tun. Ich bin auch jetzt in einem Alter, auch der Christoph, wo wir jetzt nicht mehr 10 Ferraris brauchen, uns reichen 3 Porsches. Also, nur ein schlechter Running Gag. Nein, das brauchen wir also wirklich nicht, da sind wir nicht so motiviert. Klar wollen wir ein gutes Leben haben, aber entscheidend ist, dass wir als Carbonauten Dinge beeinflussen wollen, im guten Sinne für die Menschheit. Ja.
Ja, also ich glaube, dass
Dafür braucht man Größe.
ja, man braucht Größe. Auf der anderen Seite ist es so, ich glaube, wenn man mal ein solches Ziel hat mit einem solchen gesellschaftlichen Einfluss, Das ist eigentlich der Belohnung genug und Motivation auf höchstem Maße.
Genau. Und als Marke wollen wir einfach geliebt werden. Die Menschen müssen eine ganz positive Verbindung zu uns haben. Wenn wir Bio billig machen für alle, dann ist das etwas ganz Positives. Und dann kann man kann trotzdem Geld verdienen und dieses Geld auch sinnvoll einsetzen. Also wir müssen
Richtig.
nicht irgendwie uns grün waschen, sondern wenn es uns gelingt, dass Bio die neue Norm wird und dass die Menschen Bio im Supermarkt kaufen, weil es billiger ist als die fossilbasierte Landwirtschaft, dann ist das eine tolle Botschaft und dann hat es mehr als jetzt nur eine rein finanzielle Belohnung. Die ist sowieso hoch genug. Und dann macht das was mit den Menschen, ja. Und
Ja.
dann sehen die, Mensch, das geht auch anders. Wir können mit der Natur und nicht gegen die Natur. Und das ist dann auch eine Motivation für die Leute, ne? Und wenn dann unsere Kunststoffe dafür sorgen, dass Flugzeuge, Züge oder auch Fahrzeuge leichter werden, weil wir eben hier eine Gewichtsreduzierung haben, bei einer zusätzlich noch zu der CO2-Senke und Ersatz von dem erdölbasierten Ruß, den man für schwarze Kunststoffe braucht, das ist ja bei uns automatisch drin ist und wir haben bessere Eigenschaften, niedrigere Preise. Also das ist dann etwas, was dann sympathisch ist und das finde ich
Ja.
schön, wenn man geliebt wird. Also sieht man ja bei Apple, ne? Das ist so ein merkwürdiges Phänomen. Die verlangen für ein Handy 1.500 €, die Leute lieben es. Das ist total verrückt, ja. Und die tun alles dafür, dass sie ein Apple bekommen. So wollen wir jetzt nicht sein, ja. Aber also nicht zumindest auf dem Preisniveau, sondern bei uns muss es eben anders sein. Da muss dieses günstige ein hohes Qualitätsversprechen haben und die Leute einfach mitnehmen. Die müssen sagen, wow, das ist ein Gegenentwurf. Ja.
Ja.
Bisschen idealistisch, vielleicht schaffen wir es nicht überall, aber das ist unser großes Ziel.
Also ich gebe Carbonauten eine glorreiche Zukunft oder ich sehe eine glorreiche Zukunft, weil das Thema, ja, alle reden mit, keiner weiß die Lösung und hier ist eine Lösung, also zumindest eine von möglicherweise we mehreren, aber ja, das sind so die richtigen Entwicklungen, die die Welt, glaube ich, momentan gerade braucht.
Ich habe 5 Kinder, das kommt natürlich noch dazu. Der Älteste arbeitet bei mir im Werk und der ist Werksleiter. Und der Kleinste geht in den Kindergarten gerade noch. Und da fühle ich mich natürlich auch total verpflichtet. Und ich bezeichne die immer als meine Jury, als meine Erben, die das Erbe eben letztendlich nicht ausschlagen können, mein CO2-Erbe, ja. Diesen
Ja.
Nachlass. Der bleibt denen und dafür habe ich eine Verantwortung. Das, was ich in der Vergangenheit getan habe, ist jetzt irgendwie einigermaßen kompensieren. Also wenn ich dann mal das Irdische verlasse, mein Gold kann ich nicht mitnehmen, es würde schmelzen, dann sollen die Kinder sagen, Mensch, Papa, du hast probiert. Das wäre für mich eine sehr starke Befriedigung.
Das ist eine Motivation, die einen Energie geladen lässt.
Ja.
Jetzt haben Sie ja durchaus einen großen Mitarbeiterstamm. Ich gehe mal davon aus, dass die Mitarbeiter, also dass etliche der Mitarbeiter in den Werken ja dann auch bei Ihnen auf der Payroll stehen.
Ja, also es ist bei uns, wir mussten das jetzt ein bisschen reduzieren. Wir waren mal 50 Mitarbeiter, das mussten wir reduzieren, weil sich die Anlage, die Realisierung leider 1,5 Jahre verzögert hat. Das hat sich bei uns auf die Finanzen ausgewirkt. Wir sind ein Startup, ne? Also wir sind immer noch kein etabliertes Unternehmen. Auch wenn wir sicherlich mal in den nächsten Jahren ein paar hundert Mitarbeiter, vielleicht 1.000 Mitarbeiter haben werden, das geht relativ schnell nach oben. Ja, da haben wir jetzt, momentan sind wir bei 20 gelandet. Das gehört auch dazu. Also von dem her ist natürlich Ihre Frage, so viele Mitarbeiter haben wir da nicht. Aber wir haben eine eigene Personalabteilung, wo es uns sehr wichtig ist, die Leute mitzunehmen, zu motivieren. Auch nicht immer ganz einfach in schwierigen Situationen, aber der Kern ist übrig geblieben. Das ist
Ja, das wäre so meine Frage. Was haben Sie denn als Arbeitgeber so vielleicht auch lernen müssen in der Vergangenheit?
ja, dass sich die Spreu in der Krise vom Weizen trennt, das ist so. Also die Krisen sind ja nicht geliebt. Ich finde sie sehr gut. Sie schmiedet Menschen zusammen. Sie zeigt auch, wer wirklich dann an Bord bleibt. Ich habe selber früher mal Leistungssport betrieben in der Mannschaft und da weiß ich eben, dass wenn man hinten liegt, dann müssen alle aufstehen und den Hintern hochbekommen und versuchen, dann das Spiel noch zu gewinnen oder man gibt gleich auf. Und dann mag man natürlich die dann aussteigen, sagen, nee, mache ich nicht, ich bin zu müde, dann ja, dann gehört das eben auch dazu. Also insofern ist die Krise, die dann auch bei uns immer mal wieder an die Türe geklopft hat, als positiv zu bewerten. Also ich versuche Dinge aus Fehlern zu lernen, aus Krisen zu lernen. Und insofern sind heute diejenigen an Bord, an die wir auch fest glauben, die auch andersrum an die Geschäftsführung, an unsere Strategie fest glauben. Da bin ich ja nicht allein, sondern mit dem Mitgründer haben wir noch über 80% Anteil. Das sind also auch maßgeblich in der Gesellschaft entscheidend. Also alle mit, ja, soweit es geht.
Ja, also Sie haben ja vorhin kurz Steve Jobs und Apple zitiert. Mir fällt da in dem Zusammenhang immer der Simon Sinek ein, mit Frage immer erst warum. Und ich glaube, wenn man Mitarbeiter hat, die dieses Warum der Carbonauten eigentlich teilen, dann ist das eigentlich das Beste, was man sich wünschen kann. Und weil es ihrem eigenen Leben eben auch einen Sinn gibt und Umweltbewusstsein spielt ja durchaus bei der jüngeren Generation eine große Rolle. Muss man sich deswegen nicht irgendwo auf dem Flugfeld festkleben, aber man kann ja wirklich was vertun, aktiv da mitzuhelfen, dass sich was ändert. Und ich glaube, wer mal diese Mentalität aufgesogen hat, der wird den Carbonauten auf Dauer verbunden bleiben.
Das ist so. Also wir haben auch tolle Mitarbeiter in der Fabrik, die wir auch laufen lassen. Also bei uns ist das Motto, die bessere Idee schlägt die gute. Und da haben wir auch jetzt durch teilweise ja, Mangel an Geld, muss man improvisieren und da wird man gut. Ja, also wenn man das Geld hat, dann wird man faul und dann kauft man sich das, was man braucht. Nein. Wir haben dann einfach auch an der Anlage so weit optimiert, mit wenigen Mitteln. Und das ist eine tolle Leistung. Das hat denen total Spaß gemacht. Da haben wir nicht einmal über ein Gehalt gesprochen, das dann vielleicht auch mal später kommt oder auch mal einen Monat ausgesetzt wird, weil wir es nicht zahlen konnten. Ich sage das auch ganz offen. Das gehört dann eben auch dazu. Sondern wir haben gesagt, nee. Habe ich auch gesagt, wenn ihr gehen wollt, gar keine Frage. Dann haben die gesagt, nein, wir bleiben. Und das ist natürlich etwas, was dann auch total einen befriedigt, weil man merkt, es ist nicht meine eigene Persönlichkeit, sondern es ist das. Der Gedanke, die Idee, das Motiv dahinter ist viel, viel stärker als jetzt als der Name. Aber damit ist eben auch etwas verbunden. Und wie gesagt, das gelingt nicht bei jedem Mitarbeiter, aber bei den meisten. Wir haben auch ehemalige Arbeitssuchende aufgenommen. Davon konnten wir auch nicht alle behalten, weil es dann auch Schwierigkeiten gab. Nicht jeder ist da geeignet gewesen, aber haben da jetzt ein tolles kleines Team, das eben da die Fabrik aufbaut. Junge Ingenieure direkt von der Uni übernommen. Indische Ingenieure, ganz die einfach improvisieren können. Das können ja auch die Deutschen nicht mehr so sehr. Und da muss ich sagen, ein super Team, klasse, die übernachten dann auch mal in der Fabrik bei minus 3 Grad draußen im Auto. Ne? Das ist einfach dann, da wollen die sehen, wie die Fabrik läuft. Da Tests gemacht. Und da brauche ich keine Anweisung geben, das machen die von alleine. Und klar gibt es die Pizza und ein Bier und was weiß ich alles. Das ist dann klar, aber. Das kann ich denen auch gar nicht bezahlen. Das ist einfach klasse. Ne? Und das merken wir uns auch. Und da kommt dann auch eine Belohnung, auch eine materielle Belohnung natürlich eines Tages. Beteiligung und so weiter.
Herr Becker, ich darf mich recht, recht herzlich für diese absolut spannenden Einblicke bedanken und auch die persönlichen Einblicke, die Sie mir gewährt haben oder unseren Zuschauern gewährt haben. Ich habe noch eine letzte Frage, die ist ein bisschen hypothetisch, aber Sie sind ja durchaus auch wissenschaftlich interessiert und vielleicht ist es ja in der Zukunft mal möglich, in die Vergangenheit zurückzureisen in der Zeit. Und wenn Sie da Ihrem eigenen 18-jährigen Ich begegnen würden, was würden Sie dem denn aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
Das ist eine komplexe Frage. Was würde ich dem mir auf den Weg geben? Ja, die Zeit besser zu nutzen. Wobei, es ist ja immer gut so, wie man es macht. Ne? Es gibt ja immer so einen Lebensweg, der einen links und rechts und irgendwann findet man dann seinen Weg. Aber was würde ich dir mitgeben? Ja, vielleicht in den Süden zu ziehen. Ich mag den Süden. Und dort die gleiche Geschichte machen und früher das zu machen, was ich tue. Also, nee, noch mehr in Richtung Natur denken. Aber die Zeit war damals nicht da. Also, wenn man vor 30 Jahren über die Natur gesprochen hat, Sie kennen es ja, 72, der Club of Rome, das hat man nicht ernst genommen. Also,
Ja.
insofern, mach das Gleiche, wie ich es gemacht habe. Das wäre wahrscheinlich
Ja,
die.
Es gibt kein Falsch und kein Richtig. Es gibt Ausprobieren und Lernen und daraus sich weiterentwickeln. Ist eine Erfolgsgeschichte auch bei Ihnen persönlich geworden?
Doch, auf jeden Fall.
Ich darf mich nochmals recht herzlich bedanken. Bin gespannt auf die Resonanz dieses Beitrages in unserer Community und ich werde die Carbonauten auf jeden Fall auf dem Radarschirm behalten und weiter verfolgen, wie sich das entwickelt. Drückt die Daumen auch für die zukünftige Entwicklung und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Restwoche auf jeden Fall.
Ja, danke auch für unsere Generation, für die machen wir das ja letztendlich. Also
Genau.
die Jüngeren, ne? Unsere Kinder und Enkel.
Richtig. So, vielen Dank und dann bis dann.
Vielen Dank.
Tschüss.
Danke, tschüss.